Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Podcast zur Politik und zum ganzen Rest. Es geht heute um ein Buch, was gerade in deutscher Übersetzung erschienen ist. Der Link ist leicht zu finden bei Amazon, wo auch immer. Ist vom Lichtschlag Buchverlag veröffentlicht worden, lässt sich also auch dort bestellen, lässt sich überhaupt leicht bestellen, als Kindle, als Paperback, wie auch immer. Und das Buch heißt Sozialismus ist zum Kotzen. Das Original heißt Socialism Sucks und der Untertitel ist Zwei Ökonomen trinken sich durch die unfreie Welt. Das ist ein gleichzeitig witziges Buch, wie der Titel schon vermuten lässt. Es ist aber auf der anderen Seite auch ein sehr lehrreiches Buch in verschiedenster Hinsicht. Komme ich gleich ein bisschen darauf. Weil es theoretisch durchaus nicht anspruchslos ist. Und weil es vor allem eins betont, nämlich, dass Sozialismus zum Kotzen ist, dass Unfreiheit schadet in vieler Hinsicht. Insbesondere wirtschaftliche Unfreiheit, aber insgesamt Unfreiheit, die schaden in vieler Hinsicht. Das geht vom Biergeschmack bis zur Lebensqualität ganz allgemein. Das wird in diesem Buch belegt. Ich will jetzt natürlich nicht das ganze Buch referieren, vielleicht etwas vorher zum Hintergrund. Robert Lawson, einer der beiden Autoren, ist seit Jahrzehnten einer der beiden Herausgeber des Economic Freedom of the World Report. Er versucht also ökonometrisch zu zeigen, welche Auswirkungen wirtschaftliche Freiheit, die sehr genau und detailliert beschrieben wird, hat, welche positiven Auswirkungen, wie die Analyse dann zeigt und wie stark Unfreiheit, Regulierung, Eingriff in Eigentumsrechte, Eingriffe auch in die Geldpolitik und vieles andere, wie all das dazu führt, dass Menschen Schaden zugefügt wird, dass sie sich nicht entwickeln können, dass praktisch alle Kriterien, die man an ein gutes Leben anlegen kann, nicht mehr erfüllt werden. Und zusammen mit Benjamin Powell, einem anderen Ökonomen, beide sind Ökonomieprofessoren, reist er zuweilen um die Welt und schaut sich so einiges an. In diesem Buch geht es also um die unfreie Welt. Und sie nehmen verschiedene Arten von Bildern von Unfreiheit oder von Sozialismus auf in dem Buch. Und versuchen immer wieder zu zeigen, welche Mechanismen dahinter stehen. Warum Sozialismus nicht funktioniert, warum er zum Kotzen ist. Und gleichzeitig, wie Menschen auf die Fehlanreize und auf all das reagieren und was dabei rauskommt für die Lebensqualität der Menschen. Und sie wählen ein paar Beispiele, die sind relativ unterschiedlich. Und sie versuchen dabei auch immer wieder zu zeigen, wie Sozialismus zu definieren ist, wie er zu verstehen ist, was das überhaupt heißt, eigentumsrechtlich insgesamt. Das Buch beginnt in Schweden. Das ist das Vorwort, das ist kein Kapitel, weil sie nehmen da so eine Erzählweise auf, dass Schweden ein sozialistisches Land sei, die auch in den USA weit verbreitet ist und die auch zur Rechtfertigung von Sozialisten gebraucht wird. Sie wird auch zur Kritik wiederum gebraucht. Aber es gibt so ein Narrativ, wie man wohl modern sagt, Schweden ist ein sozialistisches Land und das funktioniert doch eigentlich ganz gut. Und es gibt ja auch, das wissen wir alle hier in Deutschland, jetzt nicht mehr, jetzt haben die bei Corona was falsch gemacht, aus Sicht der großer Teile der deutschen Öffentlichkeit. Aber vorher sagt man auch, Schweden, guckt mal, so viel Sozialstaat und so weiter. Super. Sie sind also auch nach Schweden gefahren und zeigen, dass das eben kein Sozialismus ist, weil trotz vieler staatlicher Interventionen dort Privateigentum geschützt ist, besser als in vielen anderen Ländern, besser übrigens sogar als in vielen anderen Ländern Europas oder der Europäischen Union. Und sie zeigen, dass der wirtschaftliche Erfolg Schwedens, der absolut unbestreitbare Wohlstand, gerade gekommen ist durch Reformen hin zu mehr Marktwirtschaft. In mehreren Phasen der Geschichte. Es gab dann wieder Gegenbewegungen, dass insgesamt bis heute das institutionelle System Eigentum schützt, dass es unternehmerische Freiheit zulässt, teilweise bei hohen Steuern, bei anderen Sachen, das beschreiben Sie auch, sondern das ist eben gerade kein Sozialismus. Und damit arbeiten Sie sich schon vor zu dieser Definition. Sie äußern sich natürlich dann auch über schwedisches Bier. Sie äußern sich überhaupt in allen Ländern über das Bier und über das Essen. Das ist sozusagen die Klammer, die aber sehr witzig ist. Und sie äußern sich über, sie schreiben beide zusammen über Common Sense Phänomene. Ja, also sie schreiben einfach, wie es aussieht in bestimmten Ländern. Sie schreiben im Kapitel über Nordkorea, wie es aussieht, wenn man auf chinesischer Seite steht und nach Nordkorea schaut. Sie sind an die Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela gefahren. Aber all das ist eben nicht nur Reiseimpression, die sehr witzig ist, die wenig mit üblichen Reiseführern und Reisebüchern zu tun hat. Also sie versuchen schon so schnell wie möglich zum Punkt zu kommen und schreiben nicht sehr viel über Denkmäler. Ab und zu schreiben sie auch über Denkmäler. Ich will ja auch nicht alles verraten, aber sie schreiben wenig über Denkmäler, wenig über Museen. Wenn sie auch im Stalin-Museum in Gori bei Tbilisi waren. Und sie schreiben über die unterschiedlichen Entwicklungsstände von Ländern und versuchen Erklärungen zu finden. Sie verwenden dabei immer wieder den Economic Freedom Report und das Ranking dort. Das ist sehr interessant. Man kann das dann auch selber nachprüfen. Es geht also darum, wie sich Länder hinsichtlich der institutionellen Ordnung entwickelt haben, wie sie Privateigentum schützen, wie sie Unternehmer nicht behindern, Unternehmertum ermöglichen und wie sie vor allem die freie Preisbildung ermöglichen. Dieses Motiv kommt immer wieder. Und wie dadurch Vielfalt und Wohlstand entstehen. Und all das wird dann auch immer wieder am Bier und am Essen gemessen. Das Buch beginnt in Schweden. Ich greife mal vor, es endet interessanterweise in den USA. Und sie stellen sich dann dort zwei Fragen. Das kommt dann zum Ende im siebten Kapitel, was an sich für sich alleine schon ein gewisses Werk nochmal darstellt, weil es ja auch ein bisschen rausfällt. Sie stellen sich letztlich zwei Fragen oder behandeln zwei Fragen. Erstens, warum ist eigentlich Sozialismus so faszinierend? Warum mögen so viele, gerade junge Menschen in den USA Sozialismus und sind zu einer Konferenz von Sozialisten gegangen? Und sie schreiben auch darüber, wo die USA eben keine freie Marktwirtschaft ist, wo reguliert wird, welche großen Probleme es gibt. Sie äußern dort auch ihren sehr dezidierten Punkt zur Einwanderung aus ökonomischer Sicht. Und das ist dann auch sehr interessant, wenn sie zeigen, wie viele der historischen Erkenntnisse und der ökonomischen Prinzipien, die man relativ leicht erkennen kann eigentlich, und die Sozialismus eigentlich absolut diskreditieren sollten, wie die gar nicht in den Köpfen ankommen, derer, die für Sozialismus eintreten. Wir haben ja jetzt gerade auch eine Welle, wo die Leute sagen, es muss alles anders werden. Es muss mehr kollektives Eigentum geben, was natürlich nichts anderes heißt als Staatseigentum. Es gibt da nichts dazwischen. Also wenn es das Gesamtkollektiv sein soll, jedenfalls. Und sie sagen, sie merken, dass diejenigen, die für Sozialismus sind, einerseits wenig Ahnung von Geschichte haben und zweitens immer ein Erklärungsmuster haben. Oder sie haben zwei Erklärungsmuster. Erstens, an allen Missständen ist eigentlich dann der Kapitalismus schuld. Und zweitens, Sozialismus ist eigentlich noch nie richtig probiert worden. Das ist der Fehler. Eigentlich haben die alle sowas irgendwie Kapitalismus gemacht. Auch die Sowjetunion, alle. Und sie sind da immer wieder verblüfft und man ist verblüfft, wenn man das liest, ja, auch. Sie liefern auch die Quellen und die Leute, die das geschrieben haben, das kann man dann tatsächlich finden, wenn man will. So, das war ein Sprung zum Schluss. Der Sprung ist deshalb ist absolut zu empfehlen, das Buch bis zum Ende zu lesen. Der Schluss ist ganz faszinierend, wie sozialistische Ideen in wohlhabenden, reichen Gesellschaften und auch bei sehr vielen wohlhabenden, reichen Menschen eigentlich so ankommen. Und warum sie so populär sind und welches unglaubliche Maß an sowohl historischer als ökonomischer Unbildung eigentlich herrscht. Die Leute wissen einfach gar nicht, worüber sie reden. Aber sie tun das mit großer Begeisterung. Doch ein bisschen noch was zu den Ländern, in denen sie waren. Das Ganze beginnt in Venezuela. Konkret beginnt es an der venezolanisch-kolumbianischen Grenze. Sie gehen dann auch nach Venezuela und sehen dort einiges. Und sie haben so eine sehr große Common Sense. Sie gebrauchen einfach Augenscheinbeweise oder Augenscheinbelege, Beweise im engeren Sinne sind es nicht, dafür, wie selbst an dieser Grenze, Kolumbien ist auch keine perfekte Marktwirtschaft, ja, um Gottes Willen, wie an dieser Grenze deutlich wird, warum das eine Land halbwegs funktioniert, warum dort Menschen zumindest Wohlstand erlangen können und das andere so überhaupt nicht. Sie machen Preisanalysen, wie venezolanische Frauen dann rüber nach Kolumbien kommen und dort ihre Haare verkaufen. Und dort für einmal lange Haare bis zu 4 Monatsgehältern in Venezuela umgerechnet, natürlich dann in einer anderen Währung bekommen. Sie sagen wie auf kolumbianischer Seite, dass zeigen wir wie auf kolumbianischer Seite der Handel blüht, wie dort in ziemlich chaotischer Weise alles hingebracht wird, was Venezolaner brauchen würden und wie die Venezolaner dort inzwischen viele Dinge des täglichen Bedarfs kaufen. Von Zahnpasta, Medikamente, Drogerieartikel, alles mögliche, was bei ihnen gar nicht mehr gibt. Und das Geld haben sie sich zusammengespart. Es sind da viele Mittelständler, die ganz armen Leute können nicht mal an die Grenze fahren. Da müssen sie auch noch die Grenzbeamten bestechen. Das wird auch schön beschrieben, wie jede Tasche, wie die Amerikaner einfach hin und her gehen konnten. Aber die Tasche jedes venezolanischen Staatsbürgers von dem venezolanischen Grenzbeamten natürlich kontrolliert wurde. Wie man sich das so vorstellt. Und natürlich hat der, wie es dann auch beschrieben wird, es hat auch Auswirkungen auf Bier und Essen auf beiden Seiten der Grenze, auf die Qualität. Und es hat, kann man über die Qualität von Bieren ganz wunderbar streiten natürlich und von Essen insgesamt auch. Aber es hat einfach Einfluss auf Vielfalt, auf die Verfügbarkeit von Zutaten, auf den Konkurrenzdruck, der dazu führt, dass es mehr Vielfalt gibt, dass die Hersteller von Nahrungsmitteln, von Bier und anderen versuchen müssen, sich von ihren Konkurrenten abzuheben, sei es über den Preis, sei es über die Qualität, sei es darüber, irgendetwas Neues zu bieten oder so. Sie zeigen dann auch, dass sich wirtschaftliche Freiheit und der Zustand von Ländern radikal ändern können. Venezuela war einmal eines der wohlhabendsten Länder ganz Lateinamerikas und hatte auch relativ große wirtschaftliche Freiheit, relativ starke wirtschaftliche Freiheit. Das ist alles zugrunde gegangen. Unter massiv abfeiernden, begeisterten Kommentaren großer Teile der amerikanischen intellektuellen Eliten. Da nennen sie auch Beispiele dafür. Sie nennen die Zahlen, was passiert ist. Sie zeigen, dass das tatsächlich Sozialismus ist in Venezuela. Dort geht es nämlich wirklich um Staatseigentum und darum, dass Preise reguliert werden. Sie zeigen dann viele schöne Beispiele. Jeder, der mal ein sozialistisches Land von innen gesehen hat, kennt die, aber haben ja nicht alle mal ein sozialistisches Land von innen gesehen. Wie reagiert wird auf so staatliche Vorschriften, auf Preisregulierungen und auf alles Mögliche, wie zum Beispiel Bäckereien darauf reagieren, wenn sie bestimmte Vorschriften bekommen. Das zeigen sie anhand von Venezuela. Das nächste Land, das sie bereisen, ist, ich werde jetzt immer ein bisschen die Detaildichte abbauen, weil sollen ja alle das Buch lesen, ist Kuba. Auch so ein Traum der Linken bis heute. Alles Unheil liegt an den amerikanischen Sanktionen und alles Gute liegt an den netten Menschen und der Revolution. Und sie sind auch in Kuba gewesen und sie zeigen, dass dort, wie dort schon, kleinste Reformen, also die Ermöglichung von privater Initiative, Zum Beispiel im Hotelsektor, Gastronomiesektor, zu außerordentlich positiven Ergebnissen führt, in der, was die Qualität betrifft, was die Kundenfreundlichkeit betrifft und sowas. Sie vergleichen das. Sie nehmen immer ganz einfache Beispiele. Sie gehen in Hotels, Sie gehen in Restaurants, Sie mieten ein Auto mit Fahrer. Aber gleichzeitig zeigen Sie natürlich auch, welche Restriktionen eben trotzdem da sind. Sie zeigen die vielen Tricks, wie man die Restriktionen teilweise umgehen kann. Sie zeigen aber auch, dass einfach in einer sozialistischen Planwirtschaft die Inseln zwar unwahrscheinliche Wohlstandsgewinne bringen, aber trotzdem immer noch den Restriktionen des Angebots unterliegen. Drum kann man in Miami besser kubanisch essen als in Kuba, wie sie auch ausprobiert haben, und doch das bessere Bier trinken. Auch von kubanisch beherrschten, also von Kubanern besessenen und beherrschten Brauereien. Wie gesagt, die Bierqualität kommt immer wieder vor. Aber es geht nicht nur darum, dass im Sozialismus es schlechtes Bier gibt. Was auch stimmt, wenn auch nicht überall und immer. Tschechisches Bier war immer ziemlich gut, auch im Sozialismus. In der DDR gab es gutes Bier. Aber das ist nur ein kleiner Nebenstrang. Dann geht es jedenfalls von Kuba, also es ist keine einheitliche Reise, sie fassen mehrere Reisen zusammen, aber dann geht es nach Nordkorea. Nordkorea betreten sie nicht, oder sie betreten es, aber nur sehr kurz, und sondern beobachten es einfach von chinesischer Seite aus. Ist auch sehr interessant. Sie nehmen auch viele Argumente auseinander, die Entwicklung, die unterschiedliche Entwicklung in Nord- und Südkorea, die massiv unglaublich unterschiedliche Entwicklung in Nord- und Südkorea mit natürlichen Ereignissen oder damit, dass die Sowjetunion nicht mehr geholfen hat oder so begründet haben. Fakt ist, dass innerhalb von ungefähr 60 Jahren zwei Länder mit einem relativ ähnlichem Bruttosozialprodukt pro Kopf sich total auseinandergewickelt, entwickelt haben. Man kann das in Nordkorea relativ schwer bestimmen, aber klar ist, dass dort immer wieder Hunderttausende, Millionen Menschen verhungert sind, dass der Lebensstandard extrem niedrig ist. Und auch durch die offiziellen Zahlen ist das Bruttosozialprodukt immer noch niedrig, aber wahrscheinlich wird es noch überschätzt. Das zeigen sie, sie zeigen, sie argumentieren, was in beiden Ländern passiert ist. Auch das ist sehr spannend. Sie zeigen auch ein bisschen, warum Südkorea besser funktioniert. Und es ist im Übrigen wirklich nur so nebenbei. Ich hatte auch eine persönliche Erfahrung in Südkorea, Nordkorea war ich nie. Wie sich dieses Land entwickelt hat in wenigen Jahrzehnten, das ist einfach unglaublich. Ich habe dort, ich bringe jetzt mal einen kleinen persönlichen Einblick. Ich habe dort öfter am Dachrestaurant von einem Hotel, das hieß glaube ich Hotel Präsident, das ist bei weitem nicht das höchste und bei weitem nicht das schönste in Seoul inzwischen, gesessen und habe dort mit einem Deutschen zufällig getroffen, der dort schon als DAAD-Lektor oder Goethe-Institut, ich weiß es gar nicht mehr, also irgend sowas, Deutsch gelehrt hat. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, dass ich dort war, sogar länger, 15 Jahre, ja. Und der hat mir von oben diese Stadtverwaltung, dieses Rathaus von Seoul gezeigt. Das sah man von dort, von diesem Hotel, von oben. Das hat so ungefähr drei Stockwerke. Und manche erinnern sich vielleicht, als dort die Fußballweltmeisterschaft war in Südkorea und Japan, dann feierten die Koreaner ihre Siege, sind ja ganz schön weit gekommen damals. Oft so mit ihren Fahnen vor diesem Gebäude, so ein großer Platz. Und wir sitzen da oben in einem durchaus nicht herausragend hohen Hotel, keine Ahnung, was wir waren, 25., 30. Stock, gucken da hinunter, weit hinunter, um uns herum viel höhere Wolkenkratzer. Und er sagt mir, wissen Sie, Herr Tam, als ich hier das erste Mal gearbeitet habe, da war das da unten das höchste Gebäude von Seoul. Und dann guckt man bloß rum. Und heute ist das alles noch viel drastischer. Aber es war damals schon extrem beeindruckend, was dort passiert ist, in so kurzer Zeit. Es ist nicht alles perfekt nach marktwirtschaftlichem Drehbuch gelaufen. Und auch nicht nach demokratischem Drehbuch, nicht die ganze Zeit. Jedenfalls inzwischen ist es eine funktionierende Marktwirtschaft, eine funktionierende Demokratie, all das. Aber man hat einfach vielen Menschen die Chance gegeben, ihr Leben zu verbessern. Durch freien Handel. Dadurch, dass man ihnen die Freiheit gegeben hat, zu arbeiten, zu investieren, was auszuprobieren und so weiter. Gut. In Nordkorea gibt es diese Freiheit eben nicht. Oder nur sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Und deshalb ist das Land in dem Zustand, in dem es ist. Dann, nach Nordkorea, geht es um China. Das ist auch ein sehr interessanter Teil, weil sie nämlich hier versuchen, auseinander zu klabüsern, sozusagen, was an China denn noch sozialistisch ist und wo es marktwirtschaftlich ist und wo sie auch Probleme für die Zukunft vermuten. Und sie können eben sehr gut zeigen, dass die Erfolge hauptsächlich nicht in den Bereichen sind und daher kommen, dass da die Partei noch ihre weise Hand drüber hält, sondern dass sie daher kommen, dass an vielen, vielen Stellen im Land eben unternehmerische Initiative möglich ist, dass Preisbildungsprozesse möglich sind. All das kontrastieren sie dann immer mit den Zahlen, die sie haben und das sollte nicht vergessen werden, das sollte überhaupt nie vergessen werden, fasst das gleich zusammen mit dem nächsten Kapitel zu Polen und, Entschuldigung. Das wäre es ganz schief gegangen. So, Russland und der Ukraine. Polen waren sie nicht. In Russland und in der Ukraine waren sie. Und sie zeigen auch nicht nur, dass das Bier schlecht ist, dass die Häuser verrottet sind, dass es wenig Vielfalt gibt und so, sondern sie weisen auch immer wieder auf geschichtliche Tatsachen hin, nämlich auf die Massenmorde, auf die Toten in Nordkorea, auf die Massenmorde, Massentötung in China. In der Sowjetunion, die ja Russland und die Ukraine umfasst hat. Sie schreiben über die Hungersnot und sie schreiben auch, und das kann auch nicht oft genug geschehen, über die geistige Komplizenschaft westeuropäischer und amerikanischer Intellektueller, zum Beispiel bei der Beschönigung des Sozialismus, bei der Beschönigung von Stalins Regime, mit schönen Zitaten, mit treffenden Zitaten, zum Beispiel über den früheren Korrespondenten der New York Times in Moskau, also in den 20er, 30er Jahren. Weil er einfach ein Apologet von Stalin war und dafür den Pulitzerpreis bekommen hat, weil es war irgendwie Innensozialismus ist toll und so. Und sie kontrastieren das immer, teilweise werden sie dann auch emotional in ihrer Rhetorik, kontrastieren das immer mit den Fakten, mit den Toten, mit den Opfern und mit den Wirtschaftszahlen. Dabei trinken sie eigentlich immer Bier. Beschreiben Kneipen, in denen sie waren und sowas. Sie trinken aber allerdings auch Cocktails. Trinken so verschiedene Sachen und essen verschiedene Sachen. Und dann geht es also zu Russland und der Ukraine. Der Teil ist auch sehr interessant, weil sie eben zeigen, wie lange alte Strukturen fortwirken in den oligarchischen Strukturen und so. Und dann geht es noch, wo sie auch persönlich starke Bindungen haben, besonders Robert Lawson, nach Georgien. Ein Land, was mir auch selber persönlich sehr gut gefällt. Da lernt man eine Menge über Georgien, man lernt eine Menge über Wirtschaftsreformen, die es dort gab. Es geht auch um zwei georgische Wissenschaftler, die ich selber ganz gut kenne. Pater Feschelice Gia Janderi, mit denen ich selber viel gemacht habe, viel zusammengearbeitet habe. Das hat mich natürlich persönlich besonders gefreut. Und man lernt aber einfach eine Menge über georgische Wirtschaftsreform, darüber, wie einfach manches auch ist und über Gesetzgebungen in Georgien, die zeigen oder die verhindern, dass der Staatsanteil in der Wirtschaft zu groß wird und dass es zu viel Regulierung gibt und dass der Staat sich zu sehr verschuldet. All das wird gezeigt und diskutiert und mit der georgischen Geschichte, der georgischen Lebensart zusammengebracht. Und vielleicht noch ein Aspekt, bevor ich wirklich nochmal alle auffordere, dieses Buch zu lesen, in welcher Version auch immer. Sie schreiben darüber, warum Georgien trotzdem immer noch relativ arm ist. Studenten haben sie gefragt, die haben das alles verstanden mit der wirtschaftlichen Freiheit, sie haben dort überall auch Vorlesungen gehalten, mit dann mit der wirtschaftlichen Freiheit, und dass Georgien inzwischen unter den Top 10 ist bei der wirtschaftlichen Freiheit auf der Welt. Warum sind wir trotzdem noch so arm, haben die Studenten gefragt. Sie bezogen das nicht auf sich persönlich, vielleicht auch, aber vor allem auf ihr Land. Und dann zeigen sie, wie lang nachwirken Schäden durch ein sozialistisches, teilweise koloniales System, wie lange die nachwirken können. Welche Probleme der Mangel an Infrastruktur, der Mangel an vielen anderen hat. Die kann man überwinden, aber es dauert Zeit. Und alle Ideen von einem großen Sprung oder so etwas sind ganz besonders gefährlich. Sondern es kann nur funktionieren, wenn ganz einfache Dinge gewährleistet werden. Nämlich privates Eigentum, Preismechanismus, minimale staatliche Intervention. Und dann wird es immer aufwärts gehen. Nicht immer und zu jedem einzelnen Zeitpunkt, aber doch ganz überwiegend. Und die Evidenz dafür ist überwältigend. In der Geschichte, aber auch mit moderner Ökonometrie. Man kann zeigen, wie es in Ländern funktioniert und warum es funktioniert. Der Economic Freedom Report bietet dafür auch noch ein gutes Instrument. Allerdings ist das natürlich wirklich eine Zahlenwüste von mehreren hundert Seiten. Besser zumindest für den Anfang dieses Buch zu lesen, sich vielleicht selber mal in eines der Länder zu begeben. Also Nordkorea würde ich ja nicht so empfehlen, aber die anderen kann man zumindest besuchen. Und sich selber seine Gedanken zu machen. Selber die Erfahrung zu machen, wo Sozialismus wie funktioniert und wie Menschen damit umgehen und wie schon kleine, ganz kleine Fenster, in denen Menschen selbstständig tätig sein können, in denen sie selber über Angebot und Nachfrage Preise mitbestimmen können, in denen sie selber Verantwortung nehmen, wie stark das schon sehr schnell zu Wohlstandsgewinnen führt. Wie stark, aber auch in wenigen Jahrzehnten die Lebensgrundlage von Menschen vernichtet werden kann, wie zum Beispiel in Venezuela. Man lernt auch noch viel mehr darüber, was eigentlich an dem oft so bewunderten kubanischen Gesundheitswesen dran ist und an den Zahlen, die es produziert und vieles andere. Man lernt sehr viel. Ich empfehle also dieses Buch in der übrigens sehr guten Übersetzung von Andreas Tank. In der deutschen Version, wer es im Original lesen will, findet man auch bei Amazon. Socialism Sucks. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche allen, die es denn lesen, viel Spaß beim Lesen. Und verabschiede mich schon mal bis zur nächsten Woche. Alles Gute und tschüss.